Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu unserer 27. Folge im Buch Hiob. Wir stehen in Kapitel 26, da haben wir gesehen, ab Vers 1 antwortet Hiob auf die Einlage, wenn man das so sagen darf, von Bildad. Das waren ja lediglich diese 6 Verse aus Kapitel 25. Er antwortet und stellt sich vor, wie wir letztes Mal gesehen haben, als der Ohnmächtige. Im Kontrast zu Gott, dem Allmächtigen. Zum Beispiel 27, 2, 10, 11. Und es ist ganz wunderbar, in dieser Antwort zeigt Hiob die Größe und Allmacht Gottes in einzigartiger Weise. Auch seine Freunde haben Gottes Größe wunderbar beschrieben, aber bei Hiob ist es noch strahlender, noch glänzender, noch gewaltiger. Und er hat Gott in den Versen, die wir letztes Mal studiert haben, nämlich 1 bis 11, in seiner Erhabenheit im Weltall, im Zusammenhang mit der Erde, die er aufgehängt hat, über dem Nichts gezeigt, und dann auch das Wunder der Wolken und des Regens. Und jetzt kommen wir zu Vers 12. Da geht es weiter mit der Erhabenheit Gottes. Kann jemand lesen bis zum Schluss des Kapitels?
Durch seine Kraft erregt er das Meer und durch seine Einsicht zerschellt er Rahab. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Siehe, das sind die Säume seiner Wege, und wie wenig haben wir von ihm gehört. Und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn?
In Vers 12 sagt Hiob, nachdem er im Vers davor über Gottes Erschütterungen im Weltall gesprochen hat, wir haben das letztes Mal behandelt, die Säulen des Himmels, die wanken und sich entsetzen. Aber jetzt Vers 12, durch seine Kraft erregt er das Meer. Also die Gewalt der Meereswellen, die ausgelöst werden, wodurch werden die Wellen in Gang gesetzt? Erstens durch den Sagst du Mond? Ja, der Mond. Und was hast du heute gesagt? Der Mond und natürlich die Sonne. Und in der Verbindung von diesen beiden Himmelskörpern gibt es dann zum Beispiel auch die Springflut, die ganz besondere Flut bei den Gezeiten, ja, wo Sonne und Mond eine große Rolle, grundlegende Rolle spielen. Aber dann weiter Wind. Und die Erdbeben, ganz genau, die führen zu Tsunamis, Strömungen, und zwar mit Tempos bis 800 Stundenkilometer.
Ich meine, die Strömungen, wenn ich jetzt nicht die aus einem Erdbeben stelle, sondern die Strömungen, die sonst im Meer haben, natürlich einen Zyklus von der Wärme und Kälte, die haben auch mit dem Weltraum zu tun.
Ja, natürlich, dann kommen noch eben und diese...
Davon habe ich noch nie etwas gehört.
Ja, aber das ist so, hast du etwas Neues gelernt?
Ja,
und eben Tsunamis mit Wellen bis zu 800 Kilometer pro Stunde. Und dann gibt es noch das Phänomen der Monsterwellen. Und die entstehen dann auch durch eben Kombination von mehreren Faktoren. Und die können gehen bis 30 Meter Höhe. Also ganz gewaltig. Ja, und so sagt Hiob, dass durch Gottes Wirken das Meer erregt wird. Und da ist es ganz wichtig, eine christliche, biblisch begründete Weltsicht, die erkennt nicht nur die Tatsache, dass Gott der Schöpfer ist, der im Anfang alles gemacht hat, alles in der Natur eingerichtet hat, nein, sondern die Bibel zeigt, dass Gott nicht nur einfach am Anfang alles in Gang gesetzt hat, Das glaubten auch die Philosophen in der Aufklärungszeit zumeist. Sie dachten als Deisten an einen Gott, der am Anfang alles in Betrieb gesetzt habe, aber dann sich zurückgezogen habe und keine Beziehung habe zur Welt, auch nicht wirke in der Geschichte. Und darum leugnen sie auch Prophetie, dass Gott also etwas voraussagt und dann auch in der Geschichte erfüllt. Aber wenn wir aufschlagen, Kolosser 1, dann sehen wir, dass Gott eben auch der Erhalter der Welt ist. Und zwar offenbart uns ja das Neue Testament, dass der dreieine Gott der Schöpfer war, aber der Ausführende, der die Pläne des Vaters ausgeführt hat, das war der Sohn. In Kolosser 1, Vers 16 geht es um Jesus Christus. Liest du uns, Leandro, und zwar bis Vers 17.
Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in dem Himmel und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und allen Dingen bestehend durch ihn.
Ja, und jetzt sehen wir in Vers 16, der Herr Jesus hat alles erschaffen. Im sichtbaren Diesseits und auch im Jenseits. Und dann, ja, denn die Ausdrücke Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten, das sind Ausdrücke, die hinweisen auf Engel und ihre verschiedenen Grade im Jenseits. Und dann Vers 17, er ist vor allen, nicht er war, würden wir erwarten im Deutschen, sondern Präsenz, er ist vor allen. Und auch schon gar nicht, er wurde vor allen, weil Jesus Christus von Ewigkeit her ist. Und darum wird seine ewige Existenz durch Präsenz ausgedrückt. Er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Oder man kann das Griechische übersetzen, alle Dinge werden durch ihn zusammengehalten. Das heißt also, er ist es, der die Welt im Innersten zusammenhält. Und darum kann man sagen, die Naturgesetze sind eigentlich eine Umschreibung von Gottes üblichem Handeln in der Natur. Und jetzt haben wir also in Hiob 26, 12 gesehen, Gottes Macht über die Gewalten des Meeres, und dann wird Rahab erwähnt. Was ist das, Rahab? Wir hatten den Ausdruck auch schon im Buch Hiob. Ja? Das ist eine Beschreibung für einen Saurier und auf jeden Fall ein gefährlicher Saurier. Saurier heißt ja einfach gefährliche Echse. Oder? Ja, Dinosaurier heißt gefährliche Echse, genau. Und interessant sind ja in allen Überlieferungen der Völker weltweit gibt es die Überlieferungen von Drachen. Man fragt sich, ja, woher kommt das, dass man dieses Konzept auf der ganzen Welt bei den verschiedenen Völkern, auf den verschiedenen Kontinenten findet? Und zweitens sind ja typischerweise Drachen in den Überlieferungen, in den Legenden, sind Reptilien, nicht Säugetiere. Das sind nicht Riesenelefanten oder Riesenfische oder was auch immer, sondern Reptilien. Und Dinosaurier sind eben Reptilien gewesen. Aber nach der Evolutionslehre werden sie so datiert, dass sie allesamt vor 65 Millionen Jahren ausgestorben seien. Und darum ist es für einen evolutionistisch denkenden Menschen klar, Menschen und Saurier haben sich nie zusammen erlebt auf der Erde. Ja, aber woher kommt das, dass die Völker diese Legenden haben von Drachen, und zwar weltweit? Und noch etwas, es gibt auch Darstellungen, Felszeichnungen oder als 3D Darstellung in Südamerika bei den Indianern. Oder ich habe das gesehen in einem Tempel in Siem Reap in Kambodscha. Das ist genau so abgebildet, wie wir die Dinosaurier kennen durch die Fossilien. Und zwar ein Stegosaurus. Das ist der mit den großen Schilden auf dem Rücken. Ja? Und exakt abgebildet. Woher kommt das? Kann unmöglich sein. Hat nichts zu tun mit den Sauriern. Die waren nie zusammen, sagen Evolutionisten. Aber wir müssen sagen, natürlich haben die zusammen gelebt. Und die Bibel sagt das auch. Und wir werden noch ausführlicher auf das Thema Dinosaurier kommen, später in Kapitel 40 und 41, wo der Behemoth, jetzt dort, Philipp, eindeutig ein pflanzenfressender Saurier, und dann der wilde, gefährliche Leviathan wird beschrieben, und eben Rahab hier und auch schon früher, wie wir das gehabt haben, in Hiob. Und ja, Hiob 9, Vers 13, da werden Tiere erwähnt, die Rahab helfen, also in Symbiose gelebt haben, die Helfer Rahabs. Und nun wird parallel in Vers 13 eben gesprochen über seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. 26, Vers 13. Das Wort, das jetzt hier übersetzt ist mit Drache, wird anderswo übersetzt mit Seeungeheuer. Das hebräische Wort Tannin meint ein Riesenungeheuer. Und nun sagt also Hiob, dass Gott eben auch mächtiger ist als die mächtigsten Tiere, die eine Bedrohung waren in der Zeit von Hiob. Er lebt ja in den Jahrhunderten nach der Sintflut, und das ist aus biblisch begründeter Naturwissenschaft die Zeit der Eiszeit. Und das waren also ganz schwierige Jahrhunderte, in denen Hiob lebte. Und da gab es auch immer noch diese Saurier, und die waren eine Gefahr für die Menschen. Und darum haben wir auch schon in Hiob 7, das ist Erinnerung an ein früheres Mal, gesehen, dass man Wächter aufgestellt hat gegen diese Ungeheuer. Also Leute, die mussten auf Wachposten sein und warnen, wenn ein gefährlicher, fleischfressender Saurier in die Gegend kam. Und hier wird Gottes Größe also vorgestellt, er zerschellt Rahab, durchbohrt den flüchtigen Drachen. Aber in Vers 13 sehen wir noch etwas. Ja?
1. Mose 1, Vers 21.
Ja. Also du meinst 1. Mose 1, Vers 21, das ist eben auch das Wort Tannin, das allgemeine Wort für einen Saurier. Und nun wird also Gott als in seiner Allmacht über den stärksten Tieren vorgestellt, und in Vers 13a, durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Hauch, oder es ist das normale Wort Ruach, das auch Wind bedeutet. Durch seinen Wind befreit Gott den Himmel von den Wolken, sodass er wieder richtig klar und heiter wird. Wie hier auf dem Bild. Und nun sehen wir da eine prophetische Bedeutung im Blick auf die Lebensgeschichte von Hiob. In all den Diskussionen der Freunde mit Hiob wurde nie die Möglichkeit erwogen, dass all das Böses über Hiob kam, durch Satan, den Feind Gottes, bewirkt worden wäre. Und für die Freunde war klar, Hiob muss schwer gesündigt haben, und darum straft ihn Gott als Gerechter. Und darum muss er leiden. Und Hiob sagt, nein, das ist auf keinen Fall so. Und trotzdem hat Gott mir mein Recht entzogen. Also er sieht Gott als der Urheber. Und Satan wird nie in Erwägung gezogen. Das erfahren wir nur eben aus Hiob 1, Vers 1 und 2 am Anfang, wo uns eben ein Blick in den Himmel geöffnet wird, den Hiob damals in seinen Leiden nicht gehabt hatte. Er wusste nichts darum. Aber hier erwähnt er Rahab, dieses Ungetüm, und das ist ein Hinweis auf Satan in der Bildersprache der Bibel. Also hier wörtlich gemeint, aber das Wörtliche hat auch eine tiefere Bedeutung, und dazu schlagen wir auf Offenbarung 12. Und zwar liest du uns vor, Leandro, Vers 9.
Und es wurde der geworfene große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen.
Danke. Also da wird Satan, der große Drache, genannt und auch die alte Schlange. Übrigens Drakon im Griechischen, das Wort, das hier verwendet wird für Drache, bezeichnet bei den alten Griechen ein Reptil. Ja? Und so sehen wir also eine symbolische Darstellung von Satan in diesen Dinosauriern, aber wir sehen Gottes Macht darüber. Er zerschellt Rahab. Und das im Zusammenhang mit dem, was gesagt wird, er erregt das Meer und nachher durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Der Sturm wird gestillt. Und über Hiob kam ein furchtbarer Lebenssturm. Und alles war gewissermaßen durch Wolken abgedeckt. Das himmlische Licht wurde Hiob so verdunkelt in dieser Not. Aber hier stellt der Gott vor, der einerseits die Not eben über der Not steht und andererseits die Not auch beendet. Durch seinen Wind wird der Himmel heiter. Und das Interessante ist, später wird ja Elihu noch eine lange Rede halten und das wird eine wichtige Vorbereitung sein für Hiob, um schließlich in Kapitel 38 eine Rede Gottes zu vernehmen. Schlagen wir auf, Leandro liest uns Hiob 38, Vers 1 und 2.
Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis?
Danke. Also Gott erscheint im Sturm und spricht zu Hiob über die Natur. Und diese Rede Gottes führt schließlich dazu, dass in Kapitel 42 Hiob erkennt, worin er falsch gehandelt hat. Er hat falsch gegen Gott gesprochen. Einfach weil er nicht verstanden hat, was steckt hinter diesem schrecklichen Sturm. Und er kommt also so zur Einsicht und dann wird Hiob wiederhergestellt. Er wird gesund und alles, all sein Reichtum, den er früher hatte, wird ihm doppelt zurückgegeben. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Seine Hand durchbohrt den flüchtigen Drachen. Gott ist der Sieger über den Satan. Und in 1. Mose 3, Vers 15, war ja schon im Paradies angekündigt als erste messianische Prophetie, dass einmal jemand kommen wird, der der Schlange, dem Satan, der eben der Drache und die alte Schlange genannt wird, in Offenbarung 12, dass dieser Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird. Ein Hinweis auf Golgatha, dass Jesus Christus den Teufel dort besiegen würde. Und das lesen wir in Hebräer 2. Leandro, darf ich dich bitten, 2, Verse 14 und 15.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren.
Also hier wird gesagt, dass der Herr Jesus durch den Tod den Teufel, der die Macht des Todes hatte, eben vernichtet hat, besiegt hat, vollkommen. Und in Römer 16 haben wir noch eine Verheißung für die Zukunft, wie dann dieser Sieg eben in ein endgültiges Gericht über Satan münden wird. Römer 16, Vers 20.
Aber er wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.
Jawohl. Das ist die Ankündigung von dem endgültigen Gericht, wenn der Satan, eben der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, in den Feuersee geworfen wird, wie das in Offenbarung 20 beschrieben wird. Und dann sagt Hiob in Vers 14, siehe, das sind die Säume, oder man kann auch übersetzen, Enden seiner Wege. Und wie wenig haben wir von ihm gehört. Also, er sagt, diese Handlungsweisen, die er da beschrieben hat, wie Gott im Weltall handelt, wir haben gesehen, dass er den Himmel ausdehnt, ja, das ganze Weltall. Und übrigens, ich habe das zwar letztes Mal gesagt, aber noch, damit es wirklich klar vernommen wird, wir haben ja einige Stellen gelesen von diesen Aussagen, dass Gott den Himmel ausdehnt. Und es gibt beides, es gibt Stellen, wo, es gibt die Aussage, dass Gott das gemacht hat in der Vergangenheit. Und die meisten sind quasi ein Prozess, den Gott immer noch tut. Also ständig das Weltall ausdehnt. Wir haben gesehen, er hängt die Erde auf über dem Nichts. Gottes Macht wird so von Hiob beschrieben, aber er sagt, wir haben nur ein kleines Stückchen wahrgenommen von den Wegen Gottes. Er wusste so vieles, aber er sagt, das ist nur ganz wenig. Der Allmächtige ist in seiner Gewalt und Größe nicht zu fassen. Darum sagt er, wie wenig haben wir von ihm gehört. Und dann fügt er noch hinzu, und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Das wäre mal ganz interessant, im 21. Jahrhundert, wenn so eine Gruppe von Menschen zusammen ist, einmal das nachzukontrollieren, wer wäre fähig von denen, die da sitzen, spontan, ohne Vorbereitung, erklären, wie der Blitz funktioniert. Ja? Ich weiß, es gibt Atheisten, die sprechen verächtlich über die Menschen früher, die dachten, bei diesen Naturgewalten, da muss ein Gott dahinter sein. Aber heute verstehen wir das ganz genau. Ja? Aber es ist auch so, ich bin überzeugt, es käme sehr erstaunlich hervor, dass eben die meisten jetzt, natürlich, man weiß, elektrische Entladung und so, ja. Aber wie das genau funktioniert und das mit dem Donnerstrahl, der höchstens 12 mm breit sein wird und mit den ionisierten Atomen, ja, und dem Elektronenfluss, wie das genau geht, muss man sich vorbereiten. Und es gilt immer noch, und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Was da mit Blitz und dann Donner genau geschieht. Und das ist übrigens immer noch ein Gegenstand der modernen Forschung. Das ist nicht irgendwie einfach alles völlig klar. Und darum hat das nichts eingebüßt von dieser Aussage, den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Wie Gott eben handelt, der nicht nur alles erschaffen hat, sondern auch alles erhält, zusammenhält. Und übrigens, in Hebräer 1, Vers 2 heißt es noch vor dem Herrn Jesus, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Das heißt, durch sein mächtiges Wort. Die ganze Schöpfung wird getragen durch ihn. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Und jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 27. Ja. Ah ja, ich habe nicht gesagt, man kann es nicht erklären. Ich habe gesagt, die meisten Menschen auch heute könnten so spontan nicht genau erklären, wie es geht. Aber, natürlich in der Naturwissenschaft ist das genau erforscht, aber ich habe noch gesagt dazu, aber dass auch da noch weiter geforscht wird, weil das nicht einfach so ein einfaches Thema ist, sondern es ist ein ganz schwieriges Thema. Genau, genau. Genau. Und darum habe ich gesagt, die Aussage steht auch heute noch genauso da, und den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Es ist einfach etwas Gewaltiges und bleibt beeindruckend, auch wenn man weiß, wie es abläuft, aber wir wissen zusätzlich, es ist nicht etwas, was einfach abläuft wie eine autonome, eine selbst funktionierende Maschine, sondern es ist, sagt die Bibel, der Sohn Gottes, der alle Abläufe aktiv in der Hand hat. Und darum konnte auch Daniel zum Beispiel zu Belsazar sagen in Daniel 5, dass Gott auch seinen Lebensatem in seiner Hand hält. Das heißt also, dass der Herr Jesus alles trägt, geht bis da hinein, warum kann ich atmen und lebe, jetzt, ja? Wenn er, der Sohn Gottes, die Hand loslassen würde, bildlich gesprochen, dann würde ich verscheiden. Auf den Moment. Ja, also er ist aktiv tätig in allem, was die Welt und das Leben umfasst. Und jetzt würden wir erwarten, nach der Rede von Hiob, jetzt kommt der jüngste der drei Freunde, nämlich Zophar. Aber Zophar spricht nicht mehr. Bildad, haben wir gesehen, hat noch eine ganz kurze Rede gehalten, Kapitel 25, 6 Verse. Aber jetzt wird klar, die Freunde sagen sich, mit Hiob lohnt es sich gar nicht zu diskutieren. Er meint sowieso, er habe Recht. Ja? Er meint immer, er habe Recht. Nur, sie haben vielleicht nicht realisiert, dass sie auch der Meinung waren, nur sie hätten Recht. Ja? Das Problem ist zweiseitig. Und jetzt spricht Zophar gar nicht mehr. Und jetzt liest uns Leandro vor, Vers 1 in Kapitel 27.
Und Hiob fuhr fort, seinen Spruch anzuheben und sprach.
Danke, bis dahin. Also, das haben wir noch nie so gelesen. Wir haben immer gelesen, und Hiob antwortete und sprach. Und Hiob antwortete und sprach. Ja? 23,1 zum Beispiel. 26,1. Aber jetzt heißt es, und Hiob fuhr fort. Also es wird eine zweite Rede angehängt anstelle von Zophar. Und dann haben wir das noch einmal in Kapitel 29, Vers 1. Liest du?
Vor seinen Spruch anzuheben und sprach.
Ja, also er hält jetzt drei Reden. Und diese dritte Rede, die dauert dann bis zum Ende von Kapitel 31, wo am Schluss von Vers 40 noch steht, die Worte Hiobs sind zu Ende. Jetzt, nach 31 Kapiteln, sind die Diskussionen abgeschlossen. Und zwar war ja das Schema folgendes. Hiob hat im tiefsten Schmerz seiner Leiden und seiner Krankheit hat seine Herkunft verwünscht. Seine Entstehung im Mutterleib und auch seine Geburt. Also den Anfang und das Ende der Schwangerschaft seiner Mutter. Und dann setzt Eliphas der Älteste an. Eliphas. Hiob antwortet. Bildad und Hiob antwortet. Zophar und Hiob antwortet. Also eine Serie mit 6 Reden. Und dann geht das weiter, haben wir gesehen. Eliphas, Hiob, Bildad, Hiob, Zophar, Hiob. Und es kommt zu einer dritten Serie. Eliphas, Hiob, Bildad, Hiob. Ja, und jetzt käme Zophar. Und das ist Kapitel 27, wo Hiob spricht. Und dann müsste ja Hiob wieder antworten. Weil er hat ja gewissermaßen immer das letzte Wort gehabt. Und dann ist eigentlich Kapitel 29 das, was dann Hiobs Antwort gewesen wäre auf Zophars Rede. Und so gibt es ein Ebenmaß. Wir haben also im Ganzen 6 plus 6 plus 6 Reden. 18 Reden. Aber eben am Schluss ist alles nicht mehr so ganz harmonisch. Gar nicht mehr harmonisch. Und das zeigt jetzt auch, Hiob wird jetzt sehr scharf. Jetzt liest du uns doch bitte vor 2 bis 10.
So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat, solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden werden und meine Zunge Trug aussprechen wird, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Bis ich verschiede, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An meine Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Mein Feind sei wie der Gottlose und der gegen mich auftritt wie der Ungerechte. Denn was ist die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott abschneidet, wenn er eine Seele herauszieht? Wird Gott sein Geschrei hören, wenn Bedrängnis über ihn kommt? Oder wird er sich an dem Allmächtigen ergötzen, Gott anrufen zu aller Zeit?
Danke, bis dahin. Also, was macht Hiob in Vers 2? Er schwört. Das ist die übliche Schwurformel, wie man sie an vielen Stellen im Alten Testament findet. So wahr Gott lebt. Ja, das ist ein Schwören bei der Existenz Gottes. Also der Schwur ist so real, wie Gott, Gottes Existenz real ist. So wahr Gott lebt. Aber jetzt beschreibt er diesen lebenden Gott, diesen lebendigen Gott, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Er klagt Gott an und sagt, all das Leiden habe Gott verursacht. Und wir wissen, dass Gott nicht der Verursacher war, sondern er hat es erlaubt, dass Satan, der Drache, ihn antasten durfte. Aber er klagt Gott an und er sagt, eigentlich tut Gott etwas, was mit meinem Recht nicht zu vereinbaren ist. Er entzieht mein Recht. Also ich hätte das Recht, gesund zu sein. Ja? Das erinnert übrigens daran, wie viele Menschen denken, der Mensch hat ein Recht auf das und das und das und das und das. Die ganzen Menschenrechte werden ja darauf aufgebaut. Wir haben ein Anrecht. Aber als Geschöpfe Gottes, wie können wir von Anrecht sprechen? Es ist Gnade, dass wir leben. Wir sollen dafür danken, dass Gott uns in die Existenz gerufen hat. Es ist Gnade, wenn wir gesund sein dürfen. Es ist Gnade, wenn wir genug und in unseren Breitengraden Überfluss haben. Aber ein Anrecht darauf kann man nicht ableiten. Aber es ist Gottes Gnade. Und nun sagt er gewissermaßen, er hätte ein Anrecht gehabt, nicht durch solche schweren Wege geführt zu werden. Das wäre also im Prinzip, wenn David im Psalm 23, wo er beginnt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und dann in der Mitte des Psalms sagt er, und wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens. Ein Wort, das wir mehr als im Buch Hiob gefunden haben. Der Todesschatten. Wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Er sagt nicht, Gott hat mein Recht entzogen und führt mich durchs Tal des Todesschattens, sondern er sagt, selbst wenn ich dort durchgehe, gilt denn immer noch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, weil sogar in der schwierigsten Situation eben Gottes Nähe und seine Gnade und seine Hilfe da ist. Und jetzt schwört er also bei Gott, der ihm das Recht entzogen hat. Und da versündigt er sich. Ist das nicht traurig zu sehen, in Kapitel 26, ein solcher Höhenflug, wie er Gott beschreibt und auch wie Gott in der Natur handelt. Und wir haben letztes Mal gesehen, wie naturwissenschaftlich präzis die Dinge beschrieben werden. Und jetzt spricht er so über Gott. Man kann ganz hoch sein, geistlich, und einen sehr plötzlichen Absturz erleben. Und dann sagt er aber weiter, nochmals eingefügt in seinen Schwur, solange mein Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Also dieser Schwur gilt für die ganze Zeit, solange ich noch hier auf der Erde lebe. Will damit sagen. Spielt aber an auf 1. Mose 2, wo Gott den ersten Menschen ins Dasein gerufen hat, indem er eben seinen Odem in ihn gehaucht hat. Ja? Und da sehen wir auch die Kenntnis dieser Dinge aus den ersten Kapiteln der Bibel, weil die überliefert worden waren über Noah bis auf Hiob. Und dann sagt er, was der eigentliche Schwur ist. Wenn meine Lippen Unrecht reden werden, und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird. Ja, und jetzt? Ist der Satz fertig? Ja, aber wir haben doch in der Schule, im Deutschunterricht gelernt, ein Wenn-Satz fordert dann einen Nachsatz mit Dann. Ja, wenn, dann. Aber dieser Schwur ist nur ein Wenn-Satz. Und jetzt kann man dem mal nachgehen in der Bibel, überall wo Schwüre beschrieben werden. Ist genau diese Formulierung, wenn, und der Satz ist nicht fertig, wenn das und das. Und das ist die im Althebräischen übliche Formulierung, der Wenn-Satz, das ist also das, wozu man sich verpflichtet. Und der nicht ausgesprochene Dann-Satz beinhaltet dann, dann soll Gott so und so im Gericht mit mir verfahren. Ja, aber das hilft vielleicht manche Stellen, die man so auf Anhieb nicht recht versteht und denkt, oh, warum steht da wenn? Und wir können auch ein Beispiel aufschlagen in den Psalmen, wo Gott sogar schwört, sein Wort ist wahrhaftig, aber um seine Wahrhaftigkeit doppelt auszudrücken, sagt er, wenn. Und zwar, das ist Psalm 95, und zwar geht es um das Volk Israel, das 40 Jahre in der Wüste Gott herausgefordert hat. Liest du, Leandro, 95, 10 und 11.
40 Jahre hatte ich Ekel an dem Geschlecht und ich sprach, ein Volk irrenden Herzen sind sie, aber sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich in meinem Zorn schwor, wenn sie meine Ruhe eingehen werden.
Satz fertig. Das ist ein Schwur Gottes. Und auf diesen Schwur wird übrigens Bezug genommen im Hebräerbrief. Und eben, es wäre eigentlich ein Wenn-Dann-Satz. Also wenn sie, die Israeliten, in die Ruhe Gottes eingehen würden, dann hätte Gott quasi sein Wort gebrochen. Aber Gott wird diesen Schwur aufrechterhalten. Das heißt also, sie sollten nicht in die Ruhe Gottes eingeführt werden. Und so kam ein Gericht über diese Generation, die aus Ägypten ausgezogen war. Und einfach, um hier das Beispiel zu zeigen, wenn, aber kein Dannsatz. Der Nachsatz wäre dann eben quasi die Konsequenz, wenn das nicht aufrecht erhalten würde. Aber Hebräer 6 sagt, bei Gott ist es so, dass es unmöglich ist, dass Gott lügen sollte. Und trotzdem sagt Hebräer 6, dass eben Gott in gewissen Momenten einen Schwur gewählt hat, um durch zwei unveränderliche Dinge die Wahrheit seines Wortes uns Menschen gegenüber klar zu machen. Nämlich, Gott ist unveränderlich und sein Wort ist immer wahr. Und wenn er dann noch schwört, dann ist das ganz besonders feierlich. Also, jetzt verstehen wir, was Hiob da sagt. Er schwört bei dem lebendigen Gott, dem er aber hier Unrecht unterschiebt und sagt, wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug aussprechen wird. Also er sagt, ich schwöre, dass ich nichts Unrechtes sagen werde. Und was meint er da ganz genau? Im Vers 5 wird das dann klar gemacht. Fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Also er schwört, ich werde nie, mein ganzes Leben lang, nie zu dem Punkt hinkommen, wo ich sagen werde, Eliphas, Bildad, Zophar hatten Recht. Ich werde euch nie Recht geben. Und das schwöre ich. Und wenn ich euch Recht geben würde, dann würde ich nämlich lügen. Das ist die Stärke der Aussage hier. Darum sagt er, fern sei es von mir, dass ich euch Recht geben sollte. Und das ist im Zusammenhang mit seinem Schwur, wenn meine Zunge Trug aussprechen wird. Das ist schon ein starkes Wort. Also jetzt sagt er Ihnen in der stärksten Weise, alles, was ihr erzählt habt, war vollkommen falsch und ungerecht. Und dann fügt er hinzu, bis ich verscheide, werde ich meine Unsträflichkeit nicht von mir weichen lassen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Nun, wir haben gesehen in Kapitel 1 und 2, dass Gott tatsächlich Hiob dieses Zeugnis gibt, dass er unsträflich war. Und das, unsträflich heißt nicht sündlos, aber das hebräische Wort meint, kommt von der Wurzel, vollständig sein, das heißt im Herzen voll mit dem Herrn verbunden sein. Er wandelte nicht quasi wankelmütig auf zwei, hinkte auf zwei verschiedenen Seiten, sondern voll mit dem Herrn. In Treue, das drückt das Wort Unsträflichkeit aus und dann auch seine Gerechtigkeit. Nun, jetzt könnte jemand als Advokat für Hiob sagen, eigentlich stimmt ja das. Es war ja so, dass Gott sagt, niemand ist auf Erden wie Hiob. Das ist ein unglaubliches Zeugnis. Aber Elihu sieht, wo der Fehler liegt. Kapitel 32 liest er uns die Verse 1 und 2 vor, nachdem die Worte Hiobs zu Ende sind.
Die Worte Hiobs sind zu Ende. Und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. Und da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakels, des Busiters vom Geschlecht Ram. Sein Zorn entbrannte gegen Hiob, weil er sich selbst mehr rechtfertigte als Gott.
Und ja, genau, bis dahin. Wir kommen ja noch auf diese Rede, ganz ausführlich. Es ist fantastisch, was da drinnen enthalten ist. Aber der erste Punkt ist, er kreidet Hiob an, dass er sich selbst mehr rechtfertigt, das heißt, sich mehr als gerecht hinstellt als Gott. Und da merken wir das Problem. Seine Gerechtigkeit, die wirklich echt war, seine Glaubensgerechtigkeit, die wird ihm so wichtig, dass sie ihm eigentlich wichtiger ist als die Ehre Gottes. Und das hat Elihu entdeckt. Und noch etwas in Kapitel 33, Verse 9 bis 11.
Ist.
Nein, 33.
33.
Vers 9.
Ich bin rein, ohne Übertretungen. Ich bin makellos und keine Ungerechtigkeit ist an mir. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock, beobachtet alle meine Pfade.
Danke. Also, Elihu zitiert hier Hiob und sagt, schau mal Hiob, du sagst, ich bin rein, ohne Übertretung, ich bin makellos. Und dann Vers 10, und Gott stellst du dar, als wäre er dein Feind. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich. Er hält mich für seinen Feind. Nun, Hiob heißt ja der Angefeindete, aber nicht Gott. War sein Feind. Ja? Übrigens, Hiob spricht man hebräisch aus Iyov und Feind Ayev. Das ist im Hebräischen ganz ähnlich geschrieben. Also Iyov, Ayev. Der Angefeindete sagt, Gott sei sein Feind, aber wirklich sein Feind war der Satan. Und dann sagt dann Elihu in Vers 12, siehe, darin hast du nicht recht, antworte ich dir. Denn Gott ist erhabener als ein Mensch. Warum hast du gegen ihn gehadert? Denn über all sein Tun gibt er keine Antwort. Also, Gott muss gar nicht antworten. Aber du hast eben nicht klar gesehen, wie erhaben Gott ist. Obwohl er so schön über Gott gesprochen hat und seine Erhabenheit. Aber da war ein echtes Problem. Und darum muss dann Hiob in Kapitel 42 sich in Staub und Asche beugen vor Gott. Da hat er sich eben versündigt. Natürlich kann man sagen, ja, das ist alles wegen der drei Freunde. Wenn die nicht gewesen wären, wäre das nicht so gekommen. Die haben ja so Druck gemacht und dann eher Gegendruck. Ja. Aber es ist eben so, wenn wir uns versündigen, weil andere uns an die Wand gedrückt haben, dann ist das vor Gott keine Entschuldigung. Die haben mich an die Wand gedrückt. Darum habe ich so reagiert. Und schön ist an Hiob, er sagt nicht, ich verabscheue mich in Staub und Asche, Kapitel 42, aber du musst verstehen, Herr, diese drei Freunde, die waren wirklich schlimm. Sagt nichts mehr von ihnen. Ja, aber Elihu, durchschaut das, da ist das Problem. Und weiter sagt also Hiob in Vers 6, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest, das haben wir gesehen, und werde sie nicht fahren lassen, also ich werde diesen Standpunkt nicht aufgeben, wie ich mich sehe. Und dann sagt er weiter, mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Eine starke Aussage. Mein Herz, hier steht für mein Gewissen. Ja? Zum Beispiel in der Geschichte von David und Saul in 1. Mose, wo Saul auf die Toilette geht in der großen Höhle bei Engedi und David ist versteckt hinten in der Höhle mit seinen Freunden und die sagen ihm, das ist die Gelegenheit, den König, der dein Feind ist, zu töten. Und David will das nicht, weil er weiß, das geht nicht, ich kann mich auch gegen ein Regime, das sich gegen Gott versündigt hat, darf ich nicht einen Mordputsch machen. Und dann kommt aber David dazu, dass er eben, während Saul eben seine Füße bedeckt, das heißt, er ging da auf den Boden für die Toilette und seine Kleider bedeckten seine Füße, dann schneidet er von hinten ein Stück von seinem Königsgewand ab. Und dann heißt es, und das Herz David schlug. Das ist der alttestamentliche Ausdruck für ein schlechtes Gewissen haben. Im Alten Testament gibt es kein Wort, spezielles Wort für Gewissen. Das ist erst im späteren Hebräisch aufgekommen, das Wort Matzbun. Ja? Wenn zum Beispiel in Römer 2 gesprochen wird über das Gewissen der Heidenvölker, die ins Herz geschrieben zeigen, dass sie um Gottes Rechtsforderungen wissen, auch ohne Bibel, da wird im Griechischen das typische Wort für Gewissen verwendet, Synedesis, und in der modernen hebräischen Übersetzung haben wir dann Matzbun für Gewissen. Aber im Alten Testament, das Herz, das schlägt, das ist das schlechte Gewissen. Jetzt eben bei David. Und zwar ist es so, wenn wir eben merken, wir sind im Unrecht, ja, dann hat das einen Einfluss auf die Nebennieren, schütten Adrenalin aus und die Blutbahnen verengen sich, ja, und das Herz beginnt schneller zu schlagen. Das sind körperliche Reaktionen auf das schlechte Gewissen. Ja, und jetzt sagt er aber hier, mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen. Also nicht einen meiner Lebenstage verachte ich, als wären sie eben Tage gewesen, wo ich nicht wirklich mit dem Herrn gewandelt bin. Das ist schon eine starke Aussage. Nicht wahr? Seinen Geburtstag hat er ja geschmäht, in Kapitel 3. Aber es ging nicht darum, dass er sich gesagt hat, ich möchte gar nicht leben und existieren, sondern kein Tag als quasi gottlos schmähen. Und dann sagt er in Vers 7, mein Feind sei wie der Gottlose und der gegen mich auftritt wie der Ungerechte. Und das richtet er jetzt an die Freunde. Für ihn war klar, meine Freunde sind keine Freunde, sondern sie sind meine Feinde. Und er sagt aber nicht, ihr seid Feinde, ihr seid Gottlose. Er sagt, mein Feind sei wie der Gottlose. Also er würde den Freunden nie sagen, ihr seid gottlos. So weit gut. Und dann, und der gegen mich aufsteht, wie der Ungerechte. Er sagt nicht, ihr seid Ungerechte. Also Gottlose, die ungerecht handeln. Aber er sagt, sie müssen sein wie. Das erinnert uns an seine sehr gewählte Sprache, schon in Kapitel 2. Als seine Frau sich so schwer an ihrem Mann versündigte, in Hiob 2, Vers 10, liest du das, Leandro?
Und er sprach zu ihr, du redest wie eine der Törinnen redet. Wir sollten das Gute von Gott annehmen und das Böse sollten wir nicht auch annehmen. Bei all diesen sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen.
Ja, also seine Frau sagt ihm, sprich dich von Gott los und stirb. Da war sie wirklich drauf und dran, ihm das Rückgrat des Glaubens zu brechen. Das war die sechste Prüfung, wie wir damals gesehen haben. Und Hiob sagt nun nicht zu ihr, du bist ein Tor. Ja, das Wort Tor auf Hebräisch, Nawal, ist ein ganz starkes Wort. Das heißt nämlich, das ist das Wort in Psalm 14, der Tor, der Nawal, spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Das ist also der Gottlose. Und der Herr Jesus sagt ja in der Bergpredigt, wer seinem Bruder sagt, du Gottloser, ist was verfallen? Der Hölle des Feuers, ja. Aber gerade dort vorher sagte Herr Jesus, wer jemand anderem sagt, du Dummkopf, Racker, der ist dem Sanhedrin verfallen, dem obersten Gerichtshof Israels, der das Recht hatte, also nach biblischem Maßstab, nicht nach den Römern, sogar die Todesstrafe auszuüben. Ja, als zeitliche Strafe hier auf der Erde. Aber warum diese Abstufung? Raka kommt von einem Wort, das heißt dünn sein. Hebräisch Rak, das heißt nur. Ja? Und der Raka, das ist eigentlich der Dünnkopf, also dessen Schädelknochen so nahe beieinander sind, rechts und links, dass gar kein Platz mehr da ist für ein Gehirn. Oder kaum, ja. Das ist der Dummkopf. Und das ist etwas Übles. Schimpfwörter sind etwas Übles. Und dann sagt der Herr Jesus eben, wenn man die intellektuelle, die geistige Fähigkeit eines Menschen so in den Dreck zieht, ist das schwerwiegend. Und er sagt, ist dem Sanhedrin verfallen. Aber wenn jemand das Glaubensleben, das echte Glaubensleben in den Dreck zieht und ihm sagt, du Gottloser, und damit, das entspricht im Alten Testament dem Ausdruck Nabal, der Hölle des Feuers verfallen. Und nun, Hiob wird von seiner eigenen Frau aufgefordert, er soll sich von Gott lossagen. Das ist ja ganz schrecklich. Aber er sagt, du sprichst wie eine der Törinnen. Das ist das Wort Nabal in der weiblichen Form. Ja? Er sagt nicht, du bist ein Tor, sondern du sprichst wie ein Tor. Das ist sehr fein ausgedrückt. Und eben hier, seinen Freunden gegenüber, sagt er nicht, ihr seid gottlos. Aber er sagt, ihr als meine Feinde müsst sein wie der Gottlose und wie der Ungerechte. Und jetzt in den folgenden Versen beschreibt er, was Gott als Gericht über die gottlosen Menschen bringt. Und er sagt, eigentlich haben meine Freunde das verdient. Sie sind zwar keine Gottlosen, aber sie haben sich aufgeführt mir gegenüber wie Gottlose und darum verdienen sie das, was Gott eben über die Ungerechten kommen lässt. Und da haben wir bereits gelesen in Vers 8, denn was ist die Hoffnung des Ruchlosen, wenn Gott abschneidet, wenn er seine Seele herauszieht? Ja, also da spricht er über den Moment des Todes und sagt, der Gottlose hat keine Hoffnung. Aber interessant, die Ausdrucksweise, Gott schneidet ab, also quasi die Lebensschnur wird abgeschnitten, und er zieht seine Seele heraus. Also solange die Seele noch in einem Menschen ist, lebt er noch. Ja, wie der Eutychus in Apostelgeschichte 20, der war zwar regungslos, tot, nekros, sagt die Bibel, aber Paulus sagt, die Seele ist noch in ihm. Er war regungslos, aber noch nicht tot. Der Tod tritt ein, wenn Gott die Seele herauszieht. Vers 9. Wird Gott sein Geschrei hören, wenn Bedrängnis über ihn kommt? Nicht wahr? Als die Israeliten in Ägypten geschrien haben unter der grausamen Behandlung der ägyptischen Vögte, ja, dann haben sie geschrien und Gott sagt, ich habe ihr Schreien gehört und bin herabgekommen. 2. Mose 3. Aber von dem Gottlosen sagt er, wird Gott sein Geschrei hören, wenn Bedrängnis über ihn kommt? Oder wird er sich an dem Allmächtigen ergötzen, Gott anrufen zu aller Zeit? Also das ist eine rhetorische Frage, eine Frage, die eigentlich eine Antwort voraussetzt, die ganz klar ist. Nein, natürlich, solche Menschen beten auch nicht zu Gott. Und sie freuen sich auch nicht an dem Allmächtigen. Weil das ist ja das wahre Kennzeichen eines Gläubigen, dass er sich an dem Allmächtigen ergötzt. Das heißt, sich freut, dass Gott existiert. Aber der Gottlose, der muss nur zittern und Angst haben vor Gott. Genauso wie auch alle Dämonen. Das heißt in Jakobus 2, dass alle Dämonen vor Gott zittern. Und darum wird übrigens in Kapitel 26, Vers 13 gesprochen über den flüchtigen Drachen. Das ist also der Drache, der selber mit der Angst zu tun bekommt. Ja? Leviathan werden wir noch sehen, in Hiob 41 beschrieben als ein Saurier, der Angst nicht kennt. Ja? Und jetzt von Rahab, das Wort Rahab heißt übrigens stolz und lärmig. Also ein stolzes Tier gewesen, ein lärmiges Tier. Und hier wird er beschrieben als der flüchtige Drache. Weil alle Dämonen und damit auch Satan, der oberste der Dämonen, eben vor Gott zittern. Vor dem Allmächtigen. Ja, und können sich nicht ergötzen, aber der wahre Gläubige ergötzt sich, erfreut sich an dem Allmächtigen. Vers 11, liest du? Ein paar Verse und dann stoppen wir wieder.
Ich will euch lehren in die Hand Gottes, was bei dem Allmächtigen ist, will ich nicht verhehlen. Siehe, ihr selbst hat es alle geschaut. Und warum denn schwatzt ihr so unnütz?
Danke bis dahin. Also jetzt sagt er, gut, die Diskussion ist vorbei. Aber jetzt habe ich die Gelegenheit, jetzt möchte ich euch was beibringen. Und er möchte ihnen erklären, wie Gott handelt. Und möchte euch klar machen, wie der Allmächtige mit den Menschen umgeht. Und er sagt, aber eigentlich habt ihr ja das alles auch schon zur Kenntnis genommen. Vers 12. Siehe, ihr selbst habt es alle geschaut. Aber jetzt sagt er, denn nun ist es umso schlimmer, dass ihr so übel gegen mich gesprochen habt, obwohl ihr so viel über Gott wisst. Und warum denn schwatzt ihr so unnütz? Vers 13 und 14.
Dies ist der Teil der gottlosen Menschen bei Gott und das Erbe der Gewalttätigen, das sie vom Allmächtigen empfangen.
Jetzt beschreibt Hiob also, wie Gott den Gottlosen richtet. Verschiedene Möglichkeiten, wie er das tut. Vers 14.
Wenn seine Kinder sich mehren, so ist es für das Schwert und seine Sprösslinge haben nicht satt Brot.
Also zwei Punkte. Nachkommen kommen um im Krieg und Kinder haben nicht genügend zu essen. Vers 15.
Seine übrig gebliebenen werden begraben durch den Tod und seine Witwen weinen nicht.
Also damit wir sagen, solche, die dann noch überleben, die müssen dann aber auch einmal sterben, aber dann erfahren sie keine Beerdigung. Darum sagt er, werden begraben durch den Tod. Also sind das nicht Menschen, die um sie trauern da, die noch eine letzte Feier veranstalten. Und darum wird auch gesagt, und seine Witwen weinen nicht. Also es gibt keine Trauerfeier. Und eine Trauerfeier ist ja etwas ganz Wichtiges, um wirklich eben abschließen zu können. Gerade auch für die Angehörigen. Und das fällt weg, sagt Hiob. Vers 16.
Wenn ihr Silber aufhäuft wie Staub und Kleider bereitet wie Lehm, er bereitet sie aber, der Gerechte bekleidet sich damit. Und Schuldlose teilen sich das Silber.
Ja, das ist das Elend, was viele erlebt haben. Die haben in ihrem Leben etwas aufgebaut. Ja, jetzt geht es hier um großen Reichtum, Silber aufhäufen wie Staub und auch eben teure Kleider. Kleider bereitet wie Lehm. Also Lehm ist nicht gerade wertvoll, weil es so viel gibt. Aber der hat Kleider, eben teure Kleider, die sind für ihn so viel wert wie Lehm. Er hat das alles in Mengen. Er bereitet sie, aber ein anderer wird sich dann damit bekleiden. Und zwar der Gerechte. Bekleidet sich damit. Und Schuldlose, die können dann den Reichtum untereinander aufteilen, das Silber. Und man merke es sich gut, hier wird zweimal das Wort Silber erwähnt. Vers 16 und 17. Und das wird dann der Ausgangspunkt für diese wunderbare Rede in Kapitel 28. Also aus dieser Tiefe, die wir da in Kapitel 27 erleben, kommt Hiob plötzlich heraus. Und beschreibt dann in Kapitel 28 den Bergbau seiner Tage, aber so wunderbar im Zusammenhang mit der Weisheit Gottes. Und so sehen wir, Kapitel 28 beginnt, denn für das Silber gibt es einen Fundort und eine Stätte für das Gold, das man läutert. Das ist der Ausgangspunkt für dieses Kapitel über Edelsteine und über die Schätze, die Naturschätze des Bergbaus. Ja, also das nur nebenbei, dass da schon ein Thema angekündigt wird. Jetzt Vers 18.
Er hat sein Haus gebaut wie die Motte
und der Hütte gleich, wie die ein Wächter sich macht.
Schwieriger Vers. Was bedeutet das? Er hat sein Haus gebaut wie die Motte. Nun, die Motte, in einer ersten Phase ist sie eine Raupe und dann verpuppt die sich und baut ein Haus. Aber eine solche Puppe zu zerstören, das ist eine kleine Sache. Fingernagel, Fingerbier und weg ist es. Und dann vergleicht ihr eben das Haus des Gesetzlosen, das so leicht zerstörbar ist, wie eben die Puppe der Motte oder wie so ein notdürftig zusammengebaute Hütte, die ein Wächter sich macht. Ja? Und so leicht zerstörbar ist seine Villa. Vers 19.
Reich legt es sich hin und er tut es nicht wieder. Er schlägt die Augen auf und ist nicht mehr.
Ja. Das ist schrecklich. Reich legt er noch ein letztes Mal ins Bett und dann stirbt er. Dazu lesen wir Lukas 12, Vers 20. Das ist das Gleichnis von dem reichen Kornbauer. Und dort lesen wir von der letzten Nacht. Gott spricht noch einmal zu ihm. Vers 20.
Und sie belauerten ihn und sandten Aufpasser aus.
12.
12.
20. Gott aber sprach.
Lukas 20, Vers 12.
Nein, Lukas 12.
12, Vers 20.
Vers 20. Habe ich es vielleicht falsch gesagt?
Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein?
Ja. Und der Herr fügt noch hinzu, so ist der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Schrecklich. Also der hat da seine Scheunen abgerissen als Plan, will er sie niederreißen und alles weiter ausbauen und noch viele Jahre ein schönes Leben haben. Vers 19 und 18. Und dann sagt Gott, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele fordern. Herausziehen. Und in Lukas 16 haben wir die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Beide sterben, aber besonders tragisch, Lukas 16, Vers 19, der reiche Mann, der da in Prunk lebte. Und dann heißt es in Vers 22 am Schluss, es starb aber. Also 16, 22.
Am Schluss, ja genau. Ja. Er starb aber auch, der Reiche, und wurde begraben. Und in den Hades seine Augen aufschlagend, als er in Qualen war, sieht er Abraham und weint und Lazarus in seinem Schoß.
Jawohl. Er stirbt und dann im Jenseits gehen ihm die Augen auf. Ein Leben lang war er blind, jetzt gehen ihm die Augen auf. Und da haben wir gelesen in Hiob, reich legt er sich hin und er tut es nicht wieder. Er schlägt die Augen auf, ist ein Toter, der im Diesseits die Augen offen hat. In Lukas 16 im Jenseits und ist nicht mehr. Wenn man die Augen eines Toten sieht, die offen sind, es ist wirklich tot. Da ist nichts mehr da. So ein eigenartiges Gefühl, wenn man das anschaut. Und dann, Vers 20, Schrecken ereilen ihn wie Wasser. In der Nacht entführt ihn ein Sturmwind. Also, er spricht hier bildlich von einer Überschwemmung, die über den Gottlosen kommt und als Unglück ihn vernichtet. im Sturm. Und dann heißt es, Vers 21, der Ostwind hebt ihn empor, dass er dahin fährt und stürmt ihn fort von seiner Stätte. Und schließlich, Gott schleudert auf ihn ohne Schonung. Das meint den Blitz. Gott schleudert den Blitz auf ihn und das ohne Schonung. Seine Hand möchte er flüchtend entfliehen, so wie der flüchtige Drache in Vers 26, 13. Der Gottlose versucht auch vor Gott zu fliehen. Satan flieht, der Gottlose flieht. Seine Hand möchte er flüchtend entfliehen, aber man kann Gott nicht entfliehen. Und so sagt Hiob schließlich, man klatscht über ihn in die Hände und zischt nach ihm von seiner Stätte aus. Also das Zischen ist, das kommt mehrmals vor in der Bibel, wenn ein Gericht über eine Stadt gekommen ist und alles ist verwüstet und dann kommen Leute, Fremde, die da vorbeigehen und dann sagen die, was ist da geschehen? Das ist dieses Zischen. Und sagt, wow, jetzt haben sie es. So gottlos gelebt und jetzt ist die Katastrophe über sie gekommen. Und dieses Klatschen, das ist nicht applaudieren, sondern ist der Ausdruck von Entsetzen, das noch bleibt. Und dann kommt Kapitel 28, das sparen wir uns für nächstes Mal jetzt auf, dieses herrliche Kapitel über den Bergbau mit Details, die einfach nur wunderbar sind. Also da nochmals ein Höhenflug, Hiob 28. Wollen wir noch schließen.